ARD.
Unvorstellbare 28.000 Tonnen illegaler und auch gefährlicher Müll. Bergeweise aufgetürmt auf einem ehemaligen Betriebsgelände. Es klingt so ein bisschen wie das Drehbuch für einen Krimi. Es ist aber tatsächlich passiert in Güstrow. Und wir gehen heute hier mal auf Spurensuche. Mein Name ist Mirja Freie, hier ist MV im Fokus. Darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Hört und abonniert uns zum Beispiel in der App der ARD Audiothek. Unsere treuen Hörerinnen und Hörer, die wissen schon, wenn ihr uns aber jetzt zum ersten Mal hört, dann erwartet euch jetzt eine runde halbe Stunde Talk zu einem besonders relevanten Thema aus Mecklenburg-Vorpommern. Wie immer bestens recherchiert, diesmal mit einem besonderen Gast und er ist extra zugeschaltet aus dem Studio in Halle. Ich begrüße Umweltjournalist Michael Billig.
Hallo.
Es ist total schön, dass du extra nach Halle gefahren bist, um mit uns zu sprechen heute. Sag mal, wenn man sich so deine Vita anguckt, ne? Ich habe da mal so ein bisschen geschaut, da kann man ja wirklich schon sagen, du bist, also Müll ist so ein bisschen dein Fachgebiet, oder?
Ich sag mal so, ich habe mich vor 15, 16 Jahren ein bisschen darauf spezialisiert, auf den Themenbereich Umweltkriminalität und da im Besonderen auf die Kreislaufwirtschaft und ihre Schattenseiten. Also ich habe Gerichtsprozesse beobachtet, illegale Deponien erkundet und Akten eingesehen, mit Insidern gesprochen und das relativ, ja, ziemlich kontinuierlich und mich immer tiefer eingegraben in die Thematik.
Nun sitzt du heute in Halle, aber du hast hier zu Güstrow auch ganz viel gemacht, ne?
Genau, ich habe, wie lange verfolge ich das jetzt schon? 3-4 Jahre verfolge ich diesen Fall schon aus der Ferne. Ich war aber auch mehrfach schon da gewesen, auch da Akteneinsichten vorgenommen beispielsweise und mit Expertinnen und Experten gesprochen.
Und darüber, da tauchen wir jetzt mal beide gleich mal schön ein. Wir sprechen eben über die illegale Mülldeponie in Güstrow. Und ich habe ja eingangs schon erwähnt und fasse es aber nochmal für alle zusammen. Es haben sich dort über Jahre 28.000 Tonnen Müll angesammelt und die waren unterirdisch getürmt und auch überirdisch. Und jetzt ist inzwischen alles beräumt worden und es hat mehrere Millionen Euro gekostet. Das sind so ein bisschen die Fakten. Was ich mich jetzt im Vorfeld gefragt habe, wie konnte das eigentlich so weit kommen? Weil, also ich sag mal so, wenn jetzt bei mir gegenüber oder in der Nachbarschaft so Müllberge entstehen und die dann ja auch irgendwann stinken, das merkt man doch.
Genau, also da sollte man total von ausgehen und da hat es auch gestunken. Jedenfalls als ich da war. Ich stand nun unmittelbar auf dem Gelände, aber in direkter Nachbarschaft war auch eine Kleingartenanlage. Das macht diese Frage, wie könnte das so über all die Jahre so laufen, noch viel größer. Hinzu kommt, dass der Abfall in einem Trinkwasserschutzgebiet sich befand. Also wo man dann denken würde, da wird nochmal mit besonderem Auge hingeschaut, behördlicherseits. Das ist, als das losging, Mitte der 90er Jahre auch noch gemacht worden. Da sind nämlich die ersten Abfälle da gelandet.
Aha.
Vor allem so Kunststoffabfälle. Und die Behörden haben dann aber die Ablagerung untersagt. Und eine Firma hat dagegen Widerspruch eingelegt, ist aber gerichtlich damit nicht durchgekommen. Am Ende hieß es, ihr müsst das Zeug wieder wegräumen. Und dann hört das im Grunde auf, jedenfalls soweit ich die Akten kenne, dass sich jemand damit befasst hat. Aha. Es gab die Anordnung, das Zeug wegzuräumen, aber offenbar statt weniger ist es immer mehr geworden über die Jahrzehnte. Und irgendwie haben das alle aus den Augen verloren. Und diese Kleingartenkolonie daneben an scheint sich in irgendeiner Form damit arrangiert zu haben.
Das ist ja total irre. Also das hat in den 90ern angefangen, dann gab es diesen Behördenbeschluss und es ging trotzdem munter weiter mit dem Müllabladen. Und wie bist du dann darauf gestoßen?
Also Teil meiner Arbeit ist es auch zu beobachten, was machen eigentlich meine Kolleginnen und Kollegen in Deutschland so. Und ich verfolge auch die Presse und manchmal verbirgt sich hinter einer kleinen Zeitungsmeldung eben auch ein großer Fall. Und so ähnlich war das hier. Ich bin über die Lokalpresse darauf aufmerksam geworden, aber nicht ahnend, was da eigentlich vor sich geht.
Wahnsinn. Jetzt guckst du ja länderübergreifend auch auf Müllkriminalität. Kannst du in diesem länderübergreifenden Kosmos mal einordnen, wie groß denn dieses Güstrow-Problem eigentlich war?
Ja, also mengenmäßig ist das so das Müllaufkommen von einer Stadt mit ungefähr 45.000 bis 50.000 Einwohnern, das jährliche, was hier abgelagert wurde. Vor allem dann sowas in Deutschland auch, wo man das eigentlich überhaupt nicht erwarten würde.
Nee, genau.
Wir begreifen uns ja als mindestens als Sortierweltmeister. In der Vergangenheit hieß es auch schon Recyclingweltmeister. Der Mythos, also das hat sich ein bisschen als Mythos natürlich erwiesen. Aber jedenfalls halten wir das ziemlich hoch. Wir haben eine sehr entwickelte Entsorgungsindustrie. Und man mag sowas eigentlich hier nicht für möglich halten. Und bislang war auch viel, da, wenn mal was irgendwie an Problemen auftaucht, dann ging es vor allem letzte Zeit um Abfallexporte, also deutscher Müll, der in andere Länder ausgeführt wurde. Aber in dem Fall ist es wirklich umgekehrt, was auch bei den Behörden doch für einiges Erstaunen sorgte, dass sowas möglich ist. Man muss aber dazu sagen, es gibt in Deutschland noch sehr viele weitere illegale Abfalllager und Deponien. Mhm. Ich habe mich in Brandenburg intensiver damit befasst, über 120 solcher Fälle dokumentiert, zum Teil viel, viel größer auch als Güstrow. Was Güstrow dennoch zu was Besonderem macht, ist, dass das wirklich eine komplett illegale Geschichte ist.
Ja.
Während es in anderen Bundesländern häufig so läuft oder lief, dass man schon irgendeine Art von Genehmigung hatte und dann gegen diese Genehmigungen verstoßen hat und mehr so einen Schein gewahrt hat. In dem Fall hier ist es wirklich komplett schwarz.
Ja, und dann fragt man sich ja, also wir kommen nochmal zurück, wie das denn jetzt eigentlich auch aufgeflogen ist. Du hast ja schon erzählt, an den 90ern war ja schon bekannt, dass das, die sollten schon beräumt werden. Und dann ging es aber ja munter weiter. Du bist drauf gekommen dann über lokale Berichte. Aber wie ist das denn das Ganze weitergegangen?
Also sind ja wirklich über 20 Jahre seitdem vergangen und in dieser Zeit ist immer mehr Müll hinzukommen oder sagen wir so, die Berge sind größer geworden. Man kann das auch über Satellitenaufnahmen ganz gut rekonstruieren. Mhm. Man fragt sich natürlich, warum hat die Kleingartenkolonie nicht irgendwas dagegen unternommen oder protestiert? Ich habe auch versucht, mit der Vorsitzenden des Gartenvereins zu sprechen. Es wäre recht schwierig, wollte sich öffentlich nicht so äußern. Mein Eindruck war am Ende, dass man hat schon irgendwo hier und da mal eine Beschwerde abgegeben, aber es dann irgendwie auf sich beruhen lassen und sich irgendwie damit arrangiert, was sich auch darin äußerte, dass auch die Autos der Kleingartenbesitzer zum Teil auf diesem Gelände geparkt haben. Mhm. Am Ende ist das alles dann ja herausgekommen, weil es Ende der 2019, Anfang 2020 nochmal irgendwie im großen Stil Abfalltransporte zu diesem Ort gab. Und es eine anonyme Anzeige bei der Stadt Güstrow gab. Und so ist der Stein ins Rollen gekommen, von der einen Behörde zur nächsten, bis die Polizei auf dem Gelände stand und sich dann auch die Staatsanwaltschaft endlich mal dafür interessiert hat, was da eigentlich vor sich geht.
Also ich finde es wirklich irre, dass das da so, was lag denn da eigentlich alles für Müll? Also es waren ja auch, wie ich eingangs auch sagte, gefährliche Müll dabei, wahrscheinlich Sachen, die eben schwierig sind zu entsorgen. Genau, und dass man die dann da einfach hinschafft in ein Gebiet, wo es eben nicht kontrolliert wird. Also zähl doch mal auf, was war da so bei? Trinkwasserschutzgebiet, hast du auch gesagt. Ist es auch richtig gefährlich gewesen dann für die Güstrow?
Genau, also in den 90ern hieß es noch in den Unterlagen der Behörden, dass das Trinkwasser der Stadt Rostock gefährdet sei, wenn man da nicht schleunigst was unternimmt. Also dieses Trinkwassergebiet versorgt unter anderem eben die Stadt Rostock mit Wasser. Und da waren auch Abfälle auf dem Gelände, die man nicht im Wasser haben will, beziehungsweise die Schadstoffe aus diesen Abfällen, die dann eben entweichen. Ne? Mhm. Die will man auf gar keinen Fall haben. Ja, das waren so tatsächlich auch so chemische Abfälle, so Kanister mit Herbiziden, also mit Pflanzenschutzmitteln, dann mit Frostschutzmitteln, mit Chemikalien aus der Fotoindustrie. Kleinere Kanister, die sahen leer aus, aber waren doch immer mal noch so kleine Pfützchen drin. Die Kanister schon ziemlich zerborsten, die schienen schon länger da zu liegen. Dann waren so Plastikteile, wo ich denke, das könnten so Reste von Elektroschrott sein. Alte Reifen, Gummiabfälle, Hausmüll, also es waren so Müllgemische, geschreddertes Plastik lag da, Verpackungsmüll. Das sah aus wie so Verpackungen, die es auch nie in den Handel geschafft haben, sondern von Verpackungsherstellern zu Ballen gebündelt und dann wahrscheinlich Fehlchargen entsorgt werden sollten, aber dann irgendwie in Güstrow gelandet sind. Dann teerhaltige Dachpappen, was auch als gefährlicher Abfall zu deklarieren wäre. Und dann gab es auch so einen Sack, der war aufgerissen, ein weißer Sack, der lag da auf dem Boden, da quoll ein dunkelgrauer Staub heraus. Da brauchte man nur mal so drauf tippen, dann stäubte das in die Luft. Zu dem Zeitpunkt war ich auch froh, dass ich da eine Maske trug. Das schien mir nicht so einerlei zu sein, das Zeug. Und da haben wir auch selber mal beprobt und da hat sich herausgestellt, dass der hochgradig mit Schwermetallen, die toxisch sind, belastet ist.
Ach krass.
Also fragt man sich, wie so ein Zeug auch noch dahin kommt. Und es gab dann auch ein Gutachten von den Behörden, die haben sich selber auch natürlich vor Ort umgesehen, das eben sagt, dass ein Großteil dieser Abfälle gefährliche Abfälle sind, die auf Sondermülldeponien oder eben in die Müllverbrennung gehören.
Jetzt hast du ja gerade so schön beschrieben, wie es da aussieht. Also nicht schön beschrieben, sondern du hast es eigentlich ekelhaft beschrieben.
So ich hoffe, das ist gelungen.
Na, auf jeden Fall. Das heißt aber, du warst ja tatsächlich direkt vor Ort. Du hast diesen ganzen Müll auch noch gesehen. Inzwischen gibt es ihn ja nicht mehr. Mhm. Wie kam es dazu? Also bist du bist da im Auftrag, glaube ich, auch gewesen mit einem Kollegen vom NDR?
Genau, also mit dem Kollegen vom NDR, mit dem David Pilgrim, das kam allerdings offen gesagt ein bisschen später. Ich war zunächst mit einem anderen Kollegen von mir dort, mit dem Marius Münstermann, für einen anderen Auftrag. Wir machen gemeinsam manche Recherche in dem Bereich, zum Beispiel auch zu Müllexporten nach Tschechien und nach Polen. Wir haben bei dieser Gelegenheit das erste Mal dieses Gelände erkundet. Da war das allerdings alles schon bei den Behörden so aktenkundig mittlerweile. Das waren 2021. Und wir haben dann einfach mal da auch Proben genommen von Abfällen, von Wasser, von Boden und haben eben verschiedenste Schadstoffe auch in höheren Konzentrationen festgestellt. So fing die Recherche an. Da war ich schon einigermaßen erstaunt, was hier abgeht. Und habe dann versucht zu recherchieren, wer dahinter stecken könnte, wer da was mit zu tun haben könnte. Und habe bei der Gelegenheit dann auch mal den David Pilgrim kontaktiert und den auch mal mit dahin genommen und über diese illegale Deponie geführt. Und in Schutzkleidung natürlich. Und dann, der David hat das dann auch von sich aus weiterverfolgt, die ganze Thematik. Es gab dann ja auch staatsanwaltschaftliche Ermittlungen mit Gerichtsverfahren tatsächlich gegen einen der Beteiligten. Die anderen sind ja unbekannt, kann man so sagen. Mhm. Es gibt Hinweise, aber keine Beweise. Und dann haben David und ich uns gedacht, wir sollten das ganze Ding nochmal aufrollen und erzählen.
Und daraus ist ein Film geworden, der jetzt auch im NDR zu sehen sein wird.
Exakt, der zeichnet unsere Spurensuche nach, unsere Recherche.
Sehr spannend. Den stelle ich natürlich auch in unsere heutigen Shownotes. Also wer den nochmal sehen möchte, kann da einfach raufklicken und sich den dann angucken. Wir gehen jetzt einfach mal der Sache sozusagen auch nochmal nach hier in diesem Podcast.
Sehr gerne, ja. Also hier kann man eigentlich fast nicht sagen aus den Augen, aus den Sinnen, sondern eher so Augen zu und durch.
Ja.
Weil das müssen einfach ganz viele gesehen haben und es müssen sich einfach ganz viele nicht dafür interessiert haben. Also es ist mir tatsächlich wirklich unerklärlich, aber das ist... Oder Max, die einzige Erklärung, die mir da einfällt. Und dass vielleicht noch ein paar Leute irgendwie bequatscht wurden, ach, wir haben dafür eine Genehmigung oder das ist alles kein Problem, alles ungefährlich oder wie auch immer. Also sonst anders ist es nicht zu erklären.
Ja. Jetzt hast du gesagt, es gibt einen Beschuldigten. Oder lässt sich überhaupt jemand noch finden? Du hast auch gemeint, es gibt wohl Hinweise, aber keine richtigen Beweise. Wie geht man da jetzt ran? Also wer ist dafür verantwortlich?
Ja, also... Ich kann ja mal erzählen, was die Behörden dann gemacht haben.
Ja, bitte.
Die haben im Grunde auch das gemacht, was wir gemacht haben. Oder andersrum gesagt, ich habe das gemacht, was die Behörden machen. Über das Gelände gehen und im Abfall wühlen und nach Spuren suchen.
Mhm.
Und die waren natürlich früher da als wir. Also natürlich, nach 25 Jahren waren die dann auch mal da. Und haben da aufgrund dieser anonymen Anzeige tatsächlich auch einiges gefunden, was denen doch wichtige Spuren irgendwie, zu wichtigen Spuren verhalf. Dokumente, die da in einer Baracke lagen, die auf die Herkunft der Abfälle hindeuteten. Dann im Müll selber auch die Abfälle. Die Frau Fruchner vom Landesumweltamt hat das eigentlich auch gut eindrücklich geschildert, was sie da gefunden haben.
Unter anderem haben wir mehrere Vorortbegehungen gemacht. Das ist Behördendeutsch für wir haben im Müll gewühlt. Wir sind Hinweisen nachgegangen, haben Firmen angehört und auch konnten dadurch schon eine ganze Reihe von Firmen identifizieren. Weil wir haben wirklich gesehen, in diesen Haufwerken, die zumindest zum Teil wahrscheinlich aus den Niederlanden gekommen sind, da waren zum Beispiel niederländische Verpackungen drin, da waren Bücher drin, Firmenunterlagen auf Niederländisch, sogar einen Ausweis haben wir gefunden in Niederländischen. Ja, und dann haben wir auch noch einzelne andere Hinweise gehabt. Und dadurch konnten wir schon so eine gewisse Anzahl von potenziellen Beteiligten identifizieren.
Also auch wir, als wir da waren, haben das noch gesehen. Beispielsweise Gummiabfälle oder Reifenabfälle, die aus einem niederländischen Reifenwerk zu Schienen kommen, wo auch der Herstellername drauf war, ein bekannter Hersteller aus den Niederlanden.
Mhm.
Auch wir haben Dokumente gefunden, auf denen etwas auf Holländisch drauf stand. Das haben die Behörden auch gefunden. Und sind halt mit den Dokumenten, die ihnen dann irgendwie noch zur Verfügung standen, zu dem Schluss gekommen, oha, also ein gewisser Anteil dieser Abfälle kommt offenbar aus unserem Nachbarland.
Mhm.
Und diese Spur haben sie eben weiter verfolgt, sich auch an holländische Behörden gewandt. Und am Ende hat sich herausgestellt, dass von diesen 28.000 Tonnen, die da liegen, muss dazu sagen, rund die Hälfte ist allein dieser Zeit zwischen Ende 2019, Anfang 2020 da gelandet.
Okay.
Und ein gewisser Anteil, 1700 Tonnen, stammte aus den Niederlanden, sind also importiert worden nach Deutschland.
Wahnsinn.
Ja, totaler Wahnsinn. Und das Interessante ist, wer hat die importiert?
Ja.
Also aus deutscher Sicht jedenfalls ist das interessant. Aus holländischer Sicht wäre die Frage interessant, wer hat die exportiert? Und dann sind die auf eine Firma gestoßen. Die stand wohl unter anderem auf diesen Dokumenten, die sie da vor Ort gefunden haben. Und die Firma hat einen kuriosen Namen. Die nennt sich Lauretta Verlagsgesellschaft.
Das schließt man nicht unbedingt gleich auf Müll, ne?
Genau, deswegen kurios. Also Verlagsgesellschaft. Und das wirft ja schon die Frage aus, wie kann man einer Firma mit diesem Namen überhaupt Abfälle überlassen, noch dazu so zum Teil hochgefährliche Abfälle.
Und sag mal, die Loretta-Firma, Verlagsfirma, die liegt aber in Deutschland oder wo, was hat
ja,
die?
Ja. Die hat ihren Firmensitz ursprünglich mal in Niedersachsen gehabt und der wurde aber zwischenzeitlich verlegt in die Nähe von Güstrow nach Parchim.
Aha.
Und der Spur sind wir auch nachgegangen, wir waren auch dort.
Okay.
Und da war aber im Grunde nichts von irgendwie einem Büro oder einem Firmensitz oder ähnlichem zu sehen, sondern das schien eher ein Privathaus zu sein. Und wir haben auch jemanden vor Ort angetroffen und nach deren Aussage hat es da auch nie irgendwie eine Firma gegeben. Tatsächlich ist aber Post an diese Firma gesendet worden, an diese Adresse. Und dabei hat es sich wohl immer um offene Rechnungen gehandelt. Das ist ein Phänomen, was mir in meiner Recherche öfter begegnet ist. Ich habe auch in einer früheren Recherche schon mal diese Firma gesucht oder die Geschäftsführerin dieser Firma und bin in Hamburg auf die gestoßen.
Mhm.
Doch da ging es um offene Rechnungen, die nicht bezahlt wurden. Ja, das ist also alles deutet darauf hin, dass das eine Firma ist, die zweckentfremdet wurde, die man einfach genutzt hat, um eben so ein illegales Geschäft durchzuführen und die eigenen Spuren zu verschleiern. Die junge Dame, die da als Geschäftsführerin eingesetzt wurde, hat einen französischen Pass.
Okay.
Ist zur Zeit des Geschäfts so um die Anfang bis Mitte 20 gewesen. Und auch das ist eine Spur, die Staatsanwaltschaft wohl gar nicht so intensiv weiter verfolgt hat, weil die davon ausgehen, dass es sich da um eine Strohfrau handelt. Also nur eine vorgeschobene Identität, die Waren hinter Leute verschleiern sollen.
Das wirft also bei mir gerade mehr Fragen auf, als dass sie beantwortet. Aber ja. Bei euch ja wahrscheinlich so auch, ne?
Also ja, je tiefer man da reinkommt, desto mehr Fragen stellt man sich, desto komplexer wird die ganze Angelegenheit auch. Es gibt natürlich noch weitere Firmen, die involviert sind. Also wie gesagt, schon auf holländischer Seite natürlich welche. Und auf deutscher Seite kommt man irgendwann zu der Frage, wem gehört eigentlich dieses Grundstück?
Ja, weißt du, ich denke so an Captain Jack Sparrow. Wenn du sie nicht überzeugen kannst, verwirre sie. Also jetzt weiß halt keiner irgendwas. Das heißt, wir versuchen jetzt nochmal dahinter zu schauen. Also ich habe mich eben als erstes gefragt, also diese Loretta Verlagsfirma.
Entschuldigung, ich muss dir unterbrechen, die heißt Lauretta.
Lauretta, nicht Loretta, Lauretta.
Das zweite Mal, deswegen sage ich es jetzt mal, ja.
Lauretta Verlagsservice. Du hast auch erwähnt, dass die schon mehrfach in deinen Recherchen auftauchte. Wenn ich es richtig verstanden habe, nicht nur bei Güstrow.
Im
Zuge deiner Recherchen, hattest du gesagt.
Genau, im Zuge meiner Recherchen sind über diese Firma verschiedene Bestellungen wohl gelaufen.
Mit Müll oder wie?
Nee, gar nicht, sondern eher so Sachen, die man vielleicht benötigt, um so ein illegales Abfalllager zu betreiben.
Ah.
Und da sind Rechnungen nicht beglichen worden. Deswegen gab es wohl an verschiedenen Stellen auch Strafanzeigen oder auch den Besuch von, wie sagt man, nicht Geldeintreiber, sondern
Der Mann mit dem Vögelchen. Gerichtsvollzieher.
Gerichtsvollzieher, genau. Also das ist mit Gerichtsvollziehern auch gedroht worden und so. Und da habe ich jetzt an der Hamburger Adresse gerade mal gedacht, wo auch schon Post hinging. Soweit ich das rekonstruieren kann, wird in verschiedenen Bundesländern ist diese Firma schon mal aufgefallen. Und ganz entscheidend ist aber, dass da eben diese Frau als Geschäftsführerin, auch Eigentümerin eingesetzt wurde, zu der wir keinen Kontakt aufnehmen konnten. Das ist uns nicht gelungen. Die aber offenbar auch in Frankreich lebt und ja, an vielen Orten in Deutschland aber irgendwie auftaucht.
Jetzt hattest du aber auch noch erzählt, dass ihr ja bei der Adresse wart und da war ja ein Privathaus und das war eine andere, da hat doch auch eine Frau aufgemacht, das war aber nicht die Französin.
Das war nicht die Französin, das war wohl die Dame, die da lebt.
Und die hat rein gar nichts mit dem Lauretta Verlag zu tun?
Nein.
Okay.
Nach eigener Aussage hat die gar nichts damit zu tun und es war für mich auch total glaubhaft und es scheint wirklich auch ein übliches Modell zu sein, irgendwelche Firmen irgendwo zu verorten und am Ende stellt sich raus, die sind da gar nicht. Nur um eben Verwirrung zu stiften, um also eine Scheinadresse zu haben, um illegale Geschäfte durchführen zu können.
Aber hat die Frau oder kriegt die jetzt regelmäßig Post, die eben nicht an sie adressiert ist, sondern an diesen Verlag und fragt sich, was, also ich habe mich jetzt gefragt, Mensch, kann das uns auch passieren? Kann ich jetzt auch Post kriegen als Wes und bin dann eine Scheinfirma versehentlich?
Also das ist natürlich eine gute Frage, wie extensiv das eigentlich genutzt wird, dieses System mit so Scheinadressen und so. Das scheint schon ein weit verbreitetes Phänomen zu sein, dass man Strohleute einsetzt und Firmen zweckentfremdet für kriminelle Geschäfte. Also sowas deutet auch durchaus auf organisierte Strukturen hin. Gibt es auch Recherchen von Kollegen, die festgestellt haben, dass vor allem aus Polen auch Leute als Strohleute eingesetzt werden, die mal eben so über die Grenze gefahren werden mit dem Auto für eine Unterschrift beim Notar und dann wieder zurückgefahren.
Ja.
In dem Fall ist es aber, wie gesagt, eine Französin, und ich fällt damit schon ein bisschen aus der Reihe. Aber ich vermute, es kann nicht nur eine Vermutung äußern, dass es ein ähnliches Prinzip dahinter steht.
Und irgendwer wird sich jetzt eine goldene Nase verdient haben mit diesen illegalen Müllentsorgungen. Und keiner weiß, wer. Oder wer
ein richtiger Coup, ja, kann man so sagen. Ne?
Ja.
Also da sind sicherlich sechsstelliger Bereich oder sowas, mindestens, wenn nicht mehr, da verdient worden und die Spuren zu den Hinterleuten sind eigentlich ziemlich gut verwischt worden. Man kriegt halt so Ansätze, aber man kommt nicht weiter.
Und die Kosten für die Entsorgung, die es ja dann jetzt gab, also ich glaube, ich hatte gehört, am Ende waren es 5 Millionen Euro, die es gekostet hat. Ne? Alles
mehr
von
als 5 Millionen Euro.
Mehr als 5 Millionen Euro sogar. Und auf denen bleibt jetzt das Land, wie es aussieht, sitzen, weil man eben die Verursacher nicht ausmachen kann, oder? Wie
genau.
Ist es?
Ja. Also die Idee ist eigentlich, dass man sowas dann den Verursachern in Rechnung stellt. Mhm. Mit den holländischen Abfallproduzenten ist das auch gelungen. Die haben ihre Abfälle zurückgeholt nach Holland und auf eigene Rechnung entsorgt, aber mit dem Rest eben nicht. Und da hätte man jetzt eben diese Lauretta oder vielleicht auch die Grundstückseigentümer belangen können oder müssen. Aber das versucht man auch. Also es gibt so sogenannte Bescheide, wird dann die Rechnung verschickt, aber da wird, also sie haben es selber gesagt, sie halten es für sehr unwahrscheinlich, dass da jemals was kommt, weil auch bei den Firmen, die da offiziell mit in Verbindung gebracht werden, auch nichts zu holen ist einfach.
Wahnsinn. Jetzt ist daraus eine Fernsehreportage geworden, die haben wir schon angekündigt. Ihr wart dafür ja unter anderem auch auf dem Müll unterwegs. Wie war es, also du hast es schon so ein bisschen eindrücklich beschrieben, wie war es, über diese Müllberge zu klettern und was musstet ihr vielleicht noch beachten? So, du hast schon gesagt, ne, mit Mundschutz. Ja, aber erzähl doch nochmal.
Ja, also Safety first, ne? Dass man erstmal, man weiß ja nicht, was einen da erwartet und selbst wenn man nochmal drauf war und schon mal sich einen Überblick verschafft hat, ist es immer besser, zumindest einen Vollschutz zu tragen, Ganzkörper, Anzug, Atemmaske, Handschuhe haben wir übergezogen. Am Ende hilft das auch nur bedingt, aber besser als nichts und gerade bei den Stäuben war ich dann wirklich froh, dass ich so eine Maske trug.
Mhm.
Und ja, dann sind wir da, haben wir uns da so am Rande lang geschlichen. Es war ja auch gar nicht klar, ist da noch jemand? Da standen wie gesagt, Autos.
Ja.
Am Ende hat sich rausgestellt, das waren die Autos von der Gartenanlage.
Okay.
Dann stand da ein Wohnwagen.
Ein Wohnwagen?
Da stand ein Wohnwagen. In diesem Wohnwagen hat auch jemand gelebt.
Auf der Mülldeponie.
Exakt.
Unglaublich.
Das wusste ich zu dem Zeitpunkt, als wir da rumgelaufen sind, aber noch nicht. Und da war natürlich, musste man ein bisschen vorsichtig sein und haben wir uns auf das Gelände geschlichen, versteckt hinter den Müllbergen. Also,
das ist abgefahren.
Und haben so ein bisschen erstmal versucht, einen Überblick zu gewinnen. Und es war, also man hat es schon gesehen, manche Sachen lagen schon eine ganze Weile da, da war schon Gras drüber gewachsen. Andere Sachen sahen wirklich noch frisch aufgetürmt aus. Als die Behörden da waren, sollen manche Berge auch noch gedampft haben. Also wenn man Abfälle frisch ablagert, entstehen chemische Zersetzungsprozesse, sie gehen davon statten und da entstehen Dämpfe, Gase, die da entweichen können. Man hatte sich auch gesorgt, dass es vielleicht das ganze Ding auch brennen könnte, sich selbst entzündet. Genau, und ist auch ein ziemlich großes Gelände gewesen.
Das war eine ursprüngliche Getreideanlage oder sowas, ne?
Ja, so ein Getreidelager. Also das war im Grunde ein mit großen Platten asphaltiert oder großen Betonplatten ausgelegtes Gelände. Ich würde sagen so 3-4 Fußballfelder groß, recht lang gestreckt. Und je weiter hinter man kam, also am Anfang schien gar nichts zu liegen, stellte sich dann heraus, dass selbst die Wege aber aus so Plastik bestanden, also geschredderten Plastik.
Mhm.
Und weiter hinten, dann gab es so einen Berg, der sah eigentlich aus wie Sand und Kies, das stellte sich dann als Kabelreste, geschredderte heraus. wirkte auch wie so ein Sichtschutzwall. Dann waren so verfallene Gebäude um und unter denen Dreck lag und dahinter türmten sich halt auch noch große Mengen Abfall auf. Also je weiter hinter man kam, desto wilder wurde die ganze Nummer.
Unglaublich. Und unterirdisch war auch noch was, weil die so Schächte hatten noch irgendwie, ne?
Genau, also da gab es so von diesem Getreidelager so verschiedene Schächte, wo noch Zeug reingeschmissen wurde, hatte jetzt aber aus meiner Sicht nicht so die Dimension.
Okay.
Hatten wir auch nicht sehen können, ob noch irgendwo irgendwas vergraben war, auch schwierig einzuschätzen.
Ich stelle mir auch vor, ne, wie diese ganzen, wie die Behörden, also die dann den Müll ja auch wegtransportiert haben, wie die den aber auch vorher durchforsten mussten, ja komplett, um herauszufinden, wer es war. Jetzt hast du ja schon auch so schön gesagt, 2000 Tonnen, nicht ganz, weniger als 2000 Tonnen, dann in die Niederlande zurück. Aber du musst ja trotzdem erstmal dich mit 28 Tonnen, 1000 Tonnen befassen. Mhm. Und die dann komplett durchforsten, bevor du sie entsorgst. Das finde ich schon echt heftig.
Genau, also das macht die ganze Sache auch so teuer. Ne? Du musst bestimmen, was ist das für ein Abfall und jeder Abfall muss auf seine Art entsorgt werden. Es heißt Abfallwirtschaft. Also das ist ein Geschäft, das Ganze, und ordnungsgemäße Entsorgung in Deutschland ist richtig teuer.
Ja, was hat dich so am meisten schockiert an diesem Fall? Du hast ja, wie gesagt, du hast ja schon häufiger Dinge dieser Art verfolgt.
Am meisten schockiert hat mich wirklich diese Sache, dass das wirklich eine komplett illegale Geschichte war, die über so einen langen Zeitraum durchgezogen wurde. Und ja, so eine Mischung aus Entsetzen, aber auch beeindruckt sein, muss ich zugeben, wie man da innerhalb von 4 Monaten nochmal 14.000 Tonnen draufpackt, ohne dass da jemand was mitkriegt. Und ohne, dass man offenbar jetzt dann im Nachgang einen Hauptverantwortlichen für ausfindig machen konnte. Es gibt ja eine Spur, darüber sollte man vielleicht auch noch mal reden.
Ja.
Das hängt mit den Grundstückseigentümern zusammen.
Aha.
Auch diese Spur führt nach Hamburg. Und dann kommt man irgendwann auf einen Herrn L., nennen wir ihn.
Ja.
Das ist zum Beispiel auch der gleiche Herr, der Anfang der 90er Jahre gerichtlich gegen diesen Behördenbescheid vorgegangen ist, den Müll da wegzuräumen.
Ah.
Und da denkt man sich so, naja gut, das wahrscheinlich ist der irgendwie immer noch im Geschäft und dem gehört auch ja dieses Grundstück beziehungsweise einer GmbH, die wo er Geschäftsführer war, ne?
Okay.
Soweit ich weiß, hat die Staatsanwaltschaft auch gegen den ermittelt. Wir haben im Laufe unserer Recherche eben festgestellt, dass der eine ganze Menge Dreck am Stecken hat. Zum Beispiel verschiedene Betrugsfälle, für die er auch schon 2-mal eingesessen hat im Gefängnis. Mich erstaunte daran, dass der so ein Risiko immer eingeht und dann jeweils 4 Jahre im Gefängnis gesessen, wenn ich mich richtig erinnere. Also das ist ja auch richtig, sind ja richtig harte Strafen auch. Sollte der jetzt wirklich weitermachen mit kriminellen Geschäften? Also das schien mir irgendwie unwahrscheinlich. Und dann stellten wir fest, ups, da gab es noch eine Geschichte. Und zwar hat er im Baustoffhandel war der irgendwie aktiv. Der hat dann wollte Baustoffe aus Südamerika importieren und ist dann irgendwann in den Fängen der Staatsanwaltschaft Hamburg damit gelandet. Wir waren in Hamburg gewesen, haben die Staatsanwaltschaft auch dazu befragt und die Pressesprecherin Mia Sperling-Karstens hat Folgendes dazu gesagt.
Er nahm dazu Kontakt zu einer Firma mit Sitz in Ecuador auf. Und im Rahmen der Vertragsverhandlungen mit dieser Firma ließ er sich dann auf das Ansinnen ein, neben der Legalware, also neben den Baumaterialien, die von Ecuador aus mit dem Schiff nach Antwerpen und dann auf dem Landweg weiter nach Hamburg transportiert werden sollten, daneben eben auch Kokain zu schmuggeln. Es sollte um Kokainmengen im zweistelligen Kilobereich gehen.
Endergebnis war, der wurde zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, erneut, über 4 Jahre wegen illegaler Einfuhr von Kokain. Und als er die Strafe antreten sollte, ist er nicht erschienen, sondern untergetaucht. Das war so im Jahr 2019. Nach allem, was wir wissen, wir haben mit seiner Ex-Frau beispielsweise gesprochen, hat er sich nach Afrika abgesetzt, also ist untergetaucht. Und wir haben auch Kontakt zu ihm aufgenommen über E-Mail.
Und hat er geantwortet?
Hat er tatsächlich auch geantwortet. Aber letzten Endes, wie du schon mal sagtest, Verwirrung ist hier das scheinbar der Modus operandi. So, also es war eine sehr verwirrende Mail. Aber er hat sich auf jeden Fall von diesem Müll distanziert. Er sagt, ich bin in Afrika. Ich sage es mal sinngemäß, ich kann es also gar nicht gewesen sein. Ja, und seit 2019 ist er flüchtig Und die Abfalltransporte, die letzten kamen ja erst im November 2019 bis Februar 2020, diese 14.000 Tonnen, diese ominösen. Und da stellt sich natürlich die Frage, kann man sowas organisieren, wenn man in einem afrikanischen, von einem afrikanischen Land aus, wenn man gar nicht in Deutschland ist?
Ja, seltsam.
Tja.
Also er könnte es sein, aber scheinbar auch nicht, weil es muss ja noch irgendwer anders involviert sein, weil wie du schon sagst, aus Afrika heraus. Gut, vielleicht sind wir aber beide auch zu unkreativ für kriminelle Energie, was ja für uns spricht.
Ja, so könnte man das sagen. Ich habe, also wenn man sich halt intensiver mit dieser ganzen Abfallthematik auch beschäftigt wie ich, dann hat man natürlich schon so den Eindruck, das muss jemand gewesen sein, der sich in der Branche gut auskennt. Mhm. Es war zum Beispiel auch die Rede, die Frau Frugner erzählte das, von gefälschten Transportpapieren beispielsweise. Mhm. Das muss jemand sein, der irgendwie in der Lage ist, überhaupt Abfälle auch zu akquirieren. Also die sind ja dafür bezahlt worden, dass sie diese Abfälle annehmen und dann entsorgen, sachgerecht. Also man muss ja irgendwie auf diese Unternehmen zugehen, da muss man sich auskennen, muss wissen, was für Preise man verlangen kann und was man für Preise man anbieten muss, dass man die Sachen dann auch kriegt. Da war von Dumpingpreisen dann die Rede ja auch. Und man muss so das Ganze logistisch auch organisieren. Also so ohne Know-how wird das nicht funktionieren.
Also könnte es noch andere, bislang uns unbekannte Täter geben?
Darüber hat auch die Staatsanwaltschaft spekuliert, wohl auch in die Richtung ermittelt, aber keine hinreichenden Belege dafür gefunden, dass man jetzt dafür nochmal ein eigenes Verfahren hätte aufgemacht. Aber ja, wenn man das mal alles irgendwie so zusammenwürfelt, diese Firma, die ja, die nur auf einem Zettel scheinbar zu existieren schien, die im Namen Verlagsgesellschaft heißt. Mhm. Jemand vielfach vorbestraft, der sich nach Afrika abgesetzt hat. So diese vielen Puzzlestücke, da scheinen noch ein paar zu fehlen, die auf weitere Akteure hindeuten. Ja, und das ist vielleicht ein Netzwerk war von Leuten, die hier agiert haben.
Nun ist euer Film fertig, aber es sind noch viele Fragen offen. Bleibt ihr trotzdem also noch am Thema dran?
Also grundsätzlich an dieser ganzen Abfallthematik bleibe ich auf jeden Fall dran. Da gibt es noch eine ganze Menge mehr zu erzählen. Aber jetzt konkret zu diesem Güstrow-Fall, der Müll ist weg, der ist entsorgt, das Geld ist weg.
Ja.
Die Ermittlungen sind alle eingestellt. Es gab eine Verurteilung, nämlich der Mann, der in diesem Wohnwagen gelebt hat, ist wegen Beihilfe verurteilt worden. Also alle Ermittler oder Behörden waren sich eigentlich daran einig, dass es sich dabei um den kleinen Fisch handelt. Aber man hat immerhin einen Schuldigen und damit scheint man auch zufrieden zu sein. Auf holländischer oder ja, muss man am Ende zufrieden sein auf holländischer Seite? Das erstaunt mich ein bisschen. Ist strafrechtlich wohl gar nicht ermittelt worden.
Okay.
Obwohl man sich ja da, wie gesagt, fragen muss, warum übergibt eine holländische Firma ihre Abfälle an eine Verlagsgesellschaft?
Ja.
Da war man wahrscheinlich einfach froh, dass diese Abfälle reibungslos zurückgenommen wurden nach Holland und entsorgt wurden. Ja, also wenn, das ist jetzt schwierig, dann weitere Spuren sozusagen aufzutun, ob wir da dranbleiben, das würde ich einfach mal offen lassen.
Also vielen, vielen lieben Dank, Michael Billig, dass du dir heute die Zeit genommen hast und nochmal von diesem Umweltkrimi uns berichtet hast.
Ja, sehr gerne. Danke fürs Interesse.
Ja, sehr gerne. Euren fertigen Film, den stelle ich auf jeden Fall in die heutigen Shownotes rein, habe ich euch ja schon angekündigt. Und dann könnt ihr den gucken, wann immer ihr mögt. Ja, die Redaktion der heutigen Folge, die hatte Siebrand Siegert. Und die Geschichte der Müllentsorgung und Deponien übrigens, die könnt ihr euch auch in der ARD-Audiothek anhören. Zu dem Thema haben nämlich unsere Kollegen von Bayern 2 einen Podcast herausgegeben, Müll, ein Abfall mit Geschichte. Hört da gern mal rein. Wie gesagt, alle Tipps auch heute in unseren Shownotes. Mein Name ist Mirja Freie. Bis ganz bald.